Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Tagesthemen und mitten im Studio heute Konstantin Schreiber mit weiteren Nachrichten und der Sport mit Bundesliga-Fußball, den hat dann Julia Büchler.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nach dem Attentat von Freitagabend in Magdeburg mit 5 Toten und 200 Verletzten sitzt der Todesfahrer Taleb A. mittlerweile in Untersuchungshaft. Er wurde verhört, aber zu den Hintergründen, zu den Motiven gibt es nach wie vor keine Klarheit. Währenddessen sitzen der Schock und die Trauer weiterhin tief in Magdeburg. Die Aufarbeitung des Unfassbaren hat gerade erst begonnen. Und die Menschen, die versuchen, ihren Gefühlen irgendwie Ausdruck zu verleihen. Sven Knobloch und Erik Schiller berichten.
Es ist ein besonders emotionaler Moment an diesem Tag. Feuerwehrleute legen am Gedenkort einen Helm nieder. Eines der Opfer, ein 9 Jahre alter Junge, war Mitglied einer Kinderfeuerwehr. Den ganzen Tag über kommen Menschen hier an der Magdeburger Johanneskirche zusammen. Am Mittag gibt es eine Mahnwache.
Wir sind fassungslos und bestürzt und es ist schlimm. Einfach nur schlimm.
Man begreift es sehr schwer, sage ich mal, aber in der Gemeinschaft, denke ich mal, ist es eine Sache, die einfacher zu verarbeiten ist, als wenn man zu Hause sitzt am Küchentisch.
Verarbeiten. Um dabei zu helfen, sind in der Stadt rund um die Uhr Notfallseelsorger aus ganz Deutschland im Einsatz, bieten Gespräche und Hilfe an, wie hier am Tatort, dem Weihnachtsmarkt. Corinna Pagels ist eine von ihnen. Sie war am Freitagabend bereits eine halbe Stunde nach dem Anschlag vor Ort.
Ich selbst hatte so ein Mädel, wo die Mutter mittelschwer verletzt war, der Papa daneben stand und zitterte. Also wir wissen alle, dass im Schockzustand der Körper sowieso sehr friert und dann bei diesen Außentemperaturen noch dazu. Also der konnte ich wirklich Wärme spenden und sie kam zur Ruhe. Und das sind Momente, die uns stark machen und wieder Kraft geben für die weitere Arbeit.
Pascal Kober ist der Opferbeauftragte der Bundesregierung. Auch er ist seit gestern in Magdeburg, um Strukturen für die langfristige Hilfe für die Betroffenen aufzubauen.
Vor allen Dingen sind ja auch viele in so einem öffentlichen Raum, die nach so einer erlebten Tat erstmal Abstand gewinnen wollen, nach Hause gehen, die wir jetzt im Moment noch gar nicht kennen und noch nicht erfasst haben. Das haben frühere Anschlagsgeschehen gezeigt, dass sich Menschen auch mitunter erst nach Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch nach Jahren melden, weil sie den Belastungen sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gewachsen fühlen. Aber für all diejenigen, die hier belastet sind, sind wir dauerhaft als Ansprechpartner da.
Die seelische Aufarbeitung wird dauern. Auch die juristische steht gerade erst am Anfang. Heute wurde gegen den Täter Haftbefehl erlassen. Morgen kommt im Magdeburger Landtag der Ältestenrat zu einer Sondersitzung zusammen, um zu entscheiden, wie der Anschlag und die Arbeit der Sicherheitsbehörden aufgearbeitet werden sollen.
Und ebenfalls für morgen hat die AfD in Magdeburg zu einer Kundgebung aufgerufen. Der Täter, ein Saudi, war offenbar ein radikaler Islamgegner, forderte den Tod Angela Merkels und hing rechten Verschwörungstheorien an. Eine Kombination, die eine Menge Fragen aufwirft. Und doch eine, die nicht ganz unbekannt ist. Über die nun beginnende politische Aufarbeitung der Ereignisse von Magdeburg, Claudia Kornmeier.
Ganz unterschiedliche Erinnerungen wurden wach. Vergangenen Freitagabend, als ein Mann aus Saudi-Arabien mit dem Auto in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt rast. Erinnerungen an ähnliche Taten. Die Methode erinnert an den islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vor 8 Jahren. Das Täterprofil erinnert dagegen an München im Sommer 2016. Ein 18-jähriger Deutsch-Iraner tötet 9 Menschen an und in einem Einkaufszentrum. Wie auch der Täter von Magdeburg hatte er einen Migrationshintergrund und stand gleichzeitig politisch rechtsextremen Positionen nahe.
Wie kann das sein, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund in dem Kontext rechtsextremer Gewalt auffällig werden? Hier muss man einfach sagen, politische Ideologisierung, die hängt nicht an der Hautfarbe, an der Ethnie, an der Religion, die man vielleicht geboren wird, sondern die hängt an der politischen Sozialisation, welche politische Identität entsteht, von welchen Einflüssen ist man sozusagen betroffen.
Der Täter von Magdeburg bekundete online Sympathie für die AfD. Die weist jede Verbindung von sich.
Das ist kompletter Unsinn. Das ist wirklich ein
moralisch verwerflicher Missbrauch jetzt im Wahlkampf. Wer versucht, so viel Deutsche zu töten, wie es nur geht, so viel Christen zu töten auf dem christlichen Weihnachtsmarkt, wer solche deutschhassenden Mails verbreitet, hat mit der AfD überhaupt nichts zu tun.
Eine weitere Parallele zwischen den Anschlägen in Magdeburg und München.
In beiden Fällen haben wir es auch mit Personen zu tun, wo man feststellen kann, dass die sich überwiegend auch im digitalen Raum aufgehalten haben, sich sozusagen in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer radikalisiert haben.
Was direkt zur Diskussion um mehr digitale Befugnisse für die Sicherheitsbehörden führt. Schon Anfang Dezember bei der Innenministerkonferenz war eine Annäherung zwischen Union und SPD zu beobachten. Das setzt sich nun fort.
Im digitalen Bereich, da haben sich in der Vergangenheit Lücken offenbart. Das gilt beispielsweise für die IP-Adressenspeicherung, das gilt aber auch für die biometrische Gesichtserkennung an speziellen Gefahrenpunkten. Es gilt für die Online-Durchsuchung und genauso für die Quellentelekommunikationsüberwachung.
Es ist immer richtig, die Frage zu stellen, ob unsere Sicherheitsbehörden die Befugnisse haben, die sie brauchen, um effektiv ermitteln zu können. Das ist gerade bei den Fragen von Online-Befugnissen der Fall. Hier gibt es immer wieder die richtige Forderung nach einer europarechtskonformen IP-Adressenspeicherung oder auch mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Festen, auch auf Weihnachtsmärkten.
Zunächst aber werden sich die Innenpolitiker damit beschäftigen müssen, warum der Täter von Magdeburg als ungefährlich eingestuft worden ist. Für Ende Dezember sind dafür Ausschuss-Sondersitzungen im Bundestag geplant.
Und Sie können für die Betroffenen des Anschlags spenden, und zwar bei der Sozialbank unter dem Stichwort Opferhilfe Magdeburg. Unterstützt wird damit die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort von DRK, Caritas, Diakonie und der Opferhilfe Weißer Ring. Und alle Angaben dazu, die Sie brauchen, finden Sie auch bei tagesschau.de. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Konstantin, mit dir.
Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs steht kurz bevor. 6 Parteien im Bundestag haben sich jetzt auf ein Fairness-Abkommen verständigt. Man wolle respektvoll debattieren, keine herabwürdigende Sprache verwenden und Desinformationen entgegentreten. Das Abkommen haben SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP und Die Linke miteinander geschlossen. Die AfD wurde nicht beteiligt, das BSW lehnte ab. Syriens neue Machthaber wollen alle Waffen im Land unter staatliche Kontrolle stellen. Der Chef der islamistischen Miliz HTS, Ashara, sagte, alle bewaffneten Gruppen in Syrien würden bald ihre Auflösung verkünden und sich der Armee anschließen. Wie das syrische Militär in Zukunft strukturiert sein soll, will Ashara in den kommenden Tagen bekannt geben. Bei seinem Einsatz vor der Küste des Jemen hat das US-Militär versehentlich einen eigenen Kampfjet über dem Roten Meer abgeschossen. Die beiden Piloten hätten aber überlebt. Bei der Mission seien ein Waffenlager und ein Kommandoposten der Houthi in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa beschossen worden. Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hatte zuvor Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Sie startete auch Raketenangriffe auf Israel. Es gibt sie seit mehr als 200 Jahren. Spaniens Weihnachtslotterie mit dem Hauptgewinn El Gordo, auf Deutsch der Dicke. Berühmt nicht zuletzt wegen der singend vorgetragenen Gewinnzahlen. Über den Hauptpreis von 4 Millionen Euro konnten sich diesmal alle freuen, die in Logroño im Norden Spaniens Lose mit der Nummer 72.480 gewählt hatten. Verkauft werden allerdings meist nur Zehntelanteile. Insgesamt wurde dieses Jahr mit 2,7 Milliarden Euro eine neue Gewinnrekordsumme ausgeschüttet.
Und zum Sport. Am letzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Bundesliga sind heute noch mal 6 Tore gefallen. Und Julia, wie geht denn jetzt beruhigter in die Winterpause?
Ja, 2 Tage sind es ja noch bis Weihnachten. Und 2 Vereine haben sich tatsächlich heute selbst schon mal ein großes Geschenk gemacht. Dazu zählt auch Bochum. Der Tabellenletzte hat den ersten Sieg in dieser Saison geholt. 2:0 im Kellerduell gegen Heidenheim. Und das ist vor allem der Erfolg von Trainer Dieter Hecking. Als Retter hatte Bochum ihn Anfang November geholt und jetzt Ende Dezember ist die Abstiegskampf-Euphorie zurück, so nennt Hecking die aktuelle Gefühlslage selbst. Bochum hofft also und Heidenheim zittert. 7 Bundesliga-Niederlagen in Folge, Frust vor dem Fest, in Bochum dagegen Feierstimmung.
Es ist tatsächlich vollbracht. Der VfL sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. 3 Punkte, das sicher wertvollste Weihnachtsgeschenk.
Das war ja Riesenfreude, Erleichterung, Emotionen, Energie, alles, was so vielleicht auch ein Stück Ballast, der abfällt.
Gegen die Gäste aus Heidenheim zeigt sich der VfL in Blau im eigenen Stadion äußerst griffig und erwischt einen absoluten Traumstart. Nach nur 5 Minuten heißt es Entladung an der Kastropper Straße. Ausgerechnet Moritz Buschinski bringt die Bochumer in Führung. Der Stürmer die letzten 26 Spiele noch ohne Tor.
Letztendlich hätte ich auch mich anschießen lassen wollen und der Ball geht irgendwie rein. Das ist mir eigentlich völlig egal. Ich wollte eigentlich nur das Tor machen und es war tatsächlich doch ein sehr schönes Tor.
Sissoko mit der Vorarbeit in die gefährliche Zone. Bruschinski mit seinem ersten Saisontor. Entladung auch bei Bochums Trainer Dieter Hecking. Die Gäste aus Heidenheim finden einfach nicht ins Spiel. Bochum dagegen drängt aufs zweite Tor und da ist es. Matusz Bero. Bero tanzt Hoffenheims Abwehr aus und vollstreckt. Eiskalt. Heidenheims Trainer Frank Schmidt natürlich nicht zufrieden, wechselt mit Wiederanpfiff gleich 3-mal. Erst in der 69. Minute gibt es dann den einzigen Warnschuss vom eingewechselten Stefan Schimmer. Aber der VfL ist da und verpasst sogar mehrfach, den Vorsprung weiter auszubauen. Und trotzdem, Bochum überzeugt und gewinnt verdient mit 2:0.
Es ist der nächste Step gewesen, jetzt wieder leicht unterbrochen durch die 9 Tage Pause. Aber das kann ein Weg sein, wie eine Rückrunde dann auszusehen hat.
Mit dem ersten Dreier vor Weihnachten weckt der VfL Bochum die Hoffnung im Abstiegskampf.
Mit einem richtig guten Gefühl geht auch Dortmund in die Winterpause. Von wegen Dezember Blues. Der BVB feiert zum Jahresabschluss doch noch einen Sieg und das auswärts in Wolfsburg. 3:1. Gleichzeitig war das eine kleine Revanche für die Niederlage und das Aus im DFB-Pokal im Oktober. Aber diesmal war das Ganze eine Sache von ein paar Minuten.
Als wäre schon Weihnachten. Dortmund feiert mit der Borussia-Familie ein gelungenes Fest. Vor allem wegen 5 unglaublicher Minuten.
Wir haben natürlich Erleichterung, aber auch Freude, dass man sich auch selbst mal belohnt. Weil am Ende haben wir viele Auswärtsspiele unentschieden gespielt oder verloren. Wir haben uns auch nie belohnt richtig.
Nach 24 Minuten diese Szene. Kein Foul, aber obwohl Brandt den Ball spielt, gibt es Eckball. Ein Geschenk und der BVB nutzt es. 25. Minute 0:1, Daniel Mahlen. Ordentlich Geschubse im Strafraum, aber alles im Rahmen. Das Tor zählt. Die Dortmunder Führung. Nur 3 Minuten später. Brandt. Bayer 0:2, der Doppelschlag. Maximilian Bayer mit feiner Technik perfekt platziert. Die Gastgeber in Schockstarre wissen kaum, wie ihm geschieht. Dortmund dagegen wie im Rausch. Die 30. Minute, alles aus einem Guss. 0:3, 3 Tore in 5 Minuten. Dieses Mal bedient Bayer Julian Brandt. Die BVB 5-Minuten-Terrine, so schnell ist das Spiel schon fast gegessen. Nuri Sahin, Dortmunds Trainer, scheint es selbst kaum glauben zu können. Nach der Pause der VfL um Korrektur bemüht, die Gastgeber mit einer Ecke und dem Tor. 1:3, Dennis Wavro, der Anschluss. Ein bisschen Spannung kommt noch einmal auf. Spätestens, als nach dieser Notbremse der Dortmunder Pascal Groß mit der roten Karte vom Platz muss. Mehr gelingt den Wölfen aber nicht. Der BVB beschenkt sich selbst in Wolfsburg dank 5 überragender Minuten.
Die Tabelle. Die Bayern überwintern auf Platz 1 vor Leverkusen und Frankfurt. Dortmund verbessert sich auf 6. Wolfsburg ist 11. und in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und weiter ganz unten Bochum. Jubel im deutschen Biathlon-Team, da gab es heute beim Weltcup in Frankreich gleich mehrere Überraschungen. Zuerst läuft Danilo Riedmüller aufs Podest, für ihn eine Premiere. Platz 2 ist das beste Ergebnis seiner ganzen Karriere. Der 25-Jährige schießt im Massenstart nur einmal daneben und am Ende, da ist nur der Top-Favorit Tarjei Bø aus Norwegen schneller als Riedmüller. Und bei den Frauen? Da lief es direkt noch besser.
Völlig entrückt in Le Grand Bornand. Selina Krotjan, 20 Jahre alt, gewinnt ihr erstes Weltcuprennen und schlägt die eigene Teamkollegin Franziska Preuß. Ein deutscher Doppelsieg im Biathlon.
Ich bin gerade einfach nur baff. Ich habe gerade gar keine Worte dafür. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich da jetzt gerade tatsächlich gewonnen habe. Ja, unglaublich.
Franziska Preuß, die Frau in Gelb, führt die 30 besten Biathletinnen der Welt an, setzt sich in der Spitzengruppe fest, gemeinsam mit Selina Krotjan. Auf der letzten Runde zieht Krotjan dann an Preuß vorbei. Der erste Weltcupsieg für die Mittenwalderin. Platz 2 für Franziska Preuß. Was für ein Tag für das deutsche Biathlon.
Einmal um die ganze Welt segeln, 45.000 Kilometer ohne Stopp, so schnell wie möglich. Das ist die Vendée Globe, eine der härtesten Segelregatten der Welt. 40 Boote sind gestartet, los ging es vor 6 Wochen in Frankreich. Und aktuell, da brettern die Segler durch das Südpolarmeer mit Kurs auf Kap Horn. Mit dabei der Deutsche Boris Herrmann und pünktlich zum 4. Advent heute gab es für ihn eine weiße Überraschung.
Wow, look at the snow!
Was für eine Bescherung. So kurz vor Weihnachten.
This gives me the Christmas feeling. White Christmas!
Weiße Weihnachten mitten auf dem Ozean. Im Adventskalender Erinnerung an Zuhause. Von der einen Überraschung zur anderen. Mitten auf dem Ozean kollidiert Boris Herrmann fast mit der Yacht von Yannick Bestaven, Bug an Bug im Kampf um Platz 7. Boris geht es wieder gut, hat sich vom Schock erholt. Am Wochenende kenterte seine Malizia Sea Explorer, er konnte das Boot wieder aufrichten. Mast und Segel blieben verschont. Auch das ist die Vendée Globe. In rund 80 Tagen um die Welt. Ganz allein. Das nächste Zwischenziel Kap Horn, die Südspitze von Südamerika. Vorneweg Johann Richomme, Stand heute Tracker-Aktualisierung 19 Uhr. Direkt vor dem französischen Ausnahmesegler Charlie Dalin. Ein atemberaubender Zweikampf. Knapp 1400 Seemeilen dahinter Boris Herrmann. Bloß keine Panik. Ganz nach dem Motto, immer schön besinnlich bleiben.
Er war der Mann am Klavier, einer, der sein Publikum so verstand und mit seiner Musik verzauberte wie kaum ein anderer. Udo Jürgen Bockelmann, wie er gebürtig hieß, der österreichische Chansonnier, starb gestern vor genau 10 Jahren. Das erste widmet Udo Jürgens, der seit Ende der 60er Jahre seine Zugaben bei Konzerten stets im legendären weißen Bademantel zum Besten gab. Morgen einen ganzen Abend und einen Vorgeschmack darauf geben Ihnen Moritz Stadler und Christina Bischel.
Mehr als 1000 Lieder hat Udo Jürgens komponiert. Ein paar davon werden Sie gleich hier im Münchner Zirkus Krone singen. Wer glaubt, dass seien einfache Schlager die Profis schnell runterspielen können, irrt. Hinter den Kulissen der Generalprobe steigt die Nervosität.
Wenn man sich mit Musik auskennt, merkt man, wie komplex diese Stücke sind. Da ist immer so eine kleine Modulation versteckt. Da ist immer so ein kleines Timing anders, als man es erwarten würde.
Der Mensch Udo Jürgens ist wohl weniger bekannt als seine Lieder. Die Familie beschreibt ihn als in sich gekehrt, autistisch. Komplexe bestimmen sein Leben. Der Ausweg ist die Musik. Mit Liebes- und Trennungsliedern beginnt seine Karriere. Und oft hat er das, was er singt, selbst erlebt.
17 Jahre, blondes Haar, wie find ich zu ihr?
Das Lied entsteht 1966. Im Text thematisiert er die Beziehung zu einer Minderjährigen, mit der er ein Kind bekommt. Damals wird das offenbar toleriert.
Er war halt ein Depp. Er hat das nicht aufgepasst. Ganz klar ausgedrückt. Kann man gar nichts entschuldigen.
Das Frauenbild in den 60ern, Gesellschaftskritik in den 70ern. Im Werk des gebürtigen Österreichers spiegelt sich auch die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Sein wohl größter Hit beschreibt die Melancholie der Gastarbeiter. Jürgens verknüpft kommerziellen Erfolg und inhaltlichen Tiefgang. Das funktioniert offenbar auch heute noch, wie sich im Zirkus Krone zeigt.
und die altvertrauten Lieder schenkt nochmal ein.
Die Strahlkraft von Papa ist ungebrochen. Das ist nach 10 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und dann wird hier so ein Ding hochgezogen, ja, so eine Show. Und solche unglaublichen Leute kommen hierher und singen seine Lieder.
Eine Hommage an Udo Jürgens, 10 Jahre nach seinem Tod.
Und neben dieser Hommage-Show aus dem Zirkus Krone gibt es auch eine Doku zu sehen beim großen Udo Jürgens Themenabend. Morgen Abend ab 20.15 Uhr hier im Ersten. Und wie wir wettertechnisch in die Weihnachtswoche starten, das war's jetzt, Claudia.
Ja, Ingo, es wird sogar richtig weiß, schon in der Nacht und auch morgen. Und wer heute vor allem im Süden oder in den höheren Lagen unterwegs war, der hat auch schon Schnee und Schneeregen abbekommen. Und dazu Sturmböen gab es heute auf den Bergen, sogar orkanartige Böen und Orkanböen. Und heute Nacht wird es vor allen Dingen so von der Eifel, Rheinland-Pfalz rauf bis ins östliche Nordrhein-Westfalen schneien. Weiter nördlich Richtung Niedersachsen Schneeregen geben, auch im Schwarzwald weiterhin Schnee am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen in den höheren Lagen Schnee. Etwas weiter runter wird es der Schneeregen sein. Morgen im Laufe des Tages auch, vor allen Dingen im Süden und Osten Baden-Württembergs, in weiten Teilen Bayerns Schnee, die Donau entlang wahrscheinlich Schneeregen, nördlich daran angrenzend auch Schneeregen. Es sind ja im Moment viele noch unterwegs, dementsprechend vorsichtig fahren. Das kann auch mal glatt werden auf den Straßen in tiefen Lagen. Denn jetzt ziehen erst einmal Schneeschauer weiter nach Südosten ab. Dahinter lockert es kurz auf. Von Nordwesten her kommt ein neues Tiefdruckgebiet. An der Küste gibt es wieder Sturm und insgesamt wird es im Nordwesten Deutschlands morgen sehr windig sein. Der Schnee, der kommt dann weiter nach Südosten und Osten voran, vor allem am Alpenrand und im Stau von zum Beispiel Rothaargebirge oder Eifel können es auch mal ein paar mehr Flocken werden. Die Temperaturen steigen im Nordwesten heute Nacht sogar an, liegen morgen früh bei rund 6 Grad nach Südosten und im Südosten Bayerns. Leichter Frost. Morgen Nachmittag Höchstwerte von 7, 8 Grad im Nordwesten. In der Südosthälfte hält sich die kalte Luft am längsten. Am Dienstag so ein bisschen Sprühregen an Heiligabend. Mittwoch dann dichte Wolkenfelder, aber schon wieder meist trocken.
Danke, Claudia, für diese aber zunächst erstmal schneereichen Aussichten für diese Weihnachtswoche. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernehmen jetzt die Tatortkommissare aus Münster.
Ja, und auf dem neuesten Stand bleiben Sie natürlich jederzeit mit der Tagesschau-App und auf tagesschau.de.
Wir begrüßen Sie dann morgen Abend wieder an dieser Stelle. Starten Sie gut in diese Weihnachtswoche. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Tschüss, schönen Abend.
Und bleiben Sie zuversichtlich.